So, das hat uns nochmal so richtig wach gemacht am Anfang. Ja, ich wünsche euch allen, denen ich das vielleicht noch nicht gesagt habe, ein gutes neues Jahr. In unserer Baptistengemeinde, aber ich schätze, in anderen Freikirchen ist es auch nicht anders. Am Anfang des Jahres, wir haben immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Zeitgefühl. Manch einem wundert es, dass hier immer noch Weihnachtsdekoration hängt. Ihr müsst mal zu mir in den Religionsunterricht kommen, dann kläre ich euch auf, dass wir tatsächlich immer noch in der Weihnachtszeit sind und das geht auch noch so ein Stück bis Anfang Februar. Wir sind nämlich zweiter Sonntag nach Epiphanias und das ist immer noch Weihnachtszeit. Also vom Gefühl her könnt ihr runterkommen, alles im grünen Bereich. Ihr seht, das Grün ist noch angesagt. Das andere ist, ich fange an, die Losung euch auszulegen, obwohl wir schon mitten im Jahr sind, ja, jedenfalls vom Gefühl her, mitten Januar. Aber jetzt komme ich dazu, das zu sagen, was über diesem Jahr steht. Und damit ich das nicht auch vergesse, herzliche Grüße von der Evelyn, die ist im Frühdienst und Angelique und Joshua lassen auch grüßen. Die hat jetzt die Erkältungswelle ergriffen, die Evelyn und mich schon vorher ergriffen hatte und ja, müssen wir alle durch. Gut, unsere Jahreslosung stellt uns die sogenannte Gretchenfrage. Wem ist die Gretchenfrage ein Begriff? Grete mit E, nicht mit Ä, also es ist keine Grete, es geht hier nicht um Fischfilet, sondern um die Margarete. Okay. Wir machen heute Morgen so ein bisschen kleinen Exkurs in die Literatur. Eine Hauptperson, nämlich in einem Klassiker der deutschen Literatur, stellt diese Frage nach dem persönlichen Glauben. Darum geht es, die Frage nach dem persönlichen Glauben. Und das ist Gretchen. Und der das geschrieben hat, ist kein geringerer als... Wolfgang von Goethe. Genau. Ich lese mal kurz die Stelle, um die es hier eigentlich geht. Margarete, versprich mir, Heinrich. Faust, der Heinrich, was ich kann. Margarete, nun sag, wie hast du es mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann. Allein, ich glaube, du hältst nicht viel davon. Faust, lass das, mein Kind. Du fühlst, ich bin dir gut. Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut, will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben. Margarete, das ist nicht recht. Man muss dran glauben. Faust, muss man? Soweit. Also wir wollen das zu sehr vertiefen, wir haben ja keine Deutschstunde. Mit dieser kurzen Aufforderung an Jesus, der Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben, stellt unsere Jahreslosung nämlich diese Gretchenfrage. Die Frage nach unserem Bekenntnis. Woran wir wirklich glauben? Wie wir gemerkt haben, der Faust versucht sich ja darum zu drücken. Er möchte kein Bekenntnis abgeben. Man soll ihn so stehen lassen, wie er ist, den Eindruck, den man von ihm hat, aber bitte nichts über Glauben. Wie hältst du es mit dem Glauben? Das ist die Frage. Setzt du dein Vertrauen auf Jesus? Wirklich? Wir haben das gerade eben in den Liedern so deutlich ausgedrückt. Es schwingt natürlich schon mit in den Liedern, was heute inhaltlich vermittelt werden soll. Aber ist das wirklich so? Darum geht die Frage. Wir legen ja laufend unsere Glaubensbekenntnisse ab im Alltag. Nicht nur im Bereich der Religion, sondern auch ganz normale, säkulare Dinge sind das. Ja? Zum Beispiel glaube ich eher an die mobilen Endgeräte amerikanischer, koreanischer oder chinesischer Herkunft. Jeder ist davon überzeugt, die Amerikaner sind besser. Koreaner. Oder welche Sportartikel bevorzugst du? Muss das unbedingt Adidas sein? Oder Nike? Da gibt es richtige Bekenntnisse, ja, Puma oder was da alles so gibt. Oder Fußballverein. Welchem Fußballverein unterstützt du? Sturm? Graz? Da wird genickt. Oder Esteghlal Teheran? Unterstützt jemand diesen Fußballverein? Esteghlal Teheran? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es gibt keine Rückmeldung. Bayern München? Okay. FC Liverpool? Das müsste man schon als Deutscher vielleicht. Gut. So kann man weitermachen. Beim Essen und beim Trinken haben wir unsere Glaubensbekenntnisse, was das Beste ist, ja. Und so ist es auch mit den Automarken. Der eine steht für, keine Ahnung, VW. Vorher war ich eigentlich ein bekennender, was war ich denn? Wer weiß, was ich vorher für bekennender? Chrysler. Also ich habe mich bekehrt, also ich bin konvertiert, sagt man, ne? Oder was es auch immer ist, ja. Interessant ist auch, dass die Firmen eine ganz interessante Werbestrategie, Marketingstrategie haben, dass sie zum Beispiel nicht unbedingt ihr Produkt in den Vordergrund setzen und toll erklären, warum das Produkt so gut ist, sondern sie fordern das Vertrauen der Menschen ein. Vertraut uns, schließt euch unserer Marke an und dann seid ihr in einem tollen Team. Wir werden euch nicht enttäuschen. Wir machen dies und jenes und das und setzen uns für die Umwelt ein. Wenn du diese Marke kaufst, dann gehörst du mit dazu. Glaubst du das? Das sind schon richtig wahrhafte Glaubensbekenntnisse, die da manchmal von uns erwartet werden. Doch zurück zur Jahreslosung. Wie steht eigentlich dieser eine Vers, den wir jetzt gelesen haben, im Zusammenhang mit den Versen vorher und nachher? Wir können natürlich diesen Vers herausnehmen und uns Gedanken machen. Aber wichtig ist immer wieder, in welchem Zusammenhang dieser Vers denn steht. Lesen wir also gemeinsam Markus Kapitel 9 ab Vers 14. Als sie zu den Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Also wir haben hier Jesus und Petrus und Johannes und Jakobus, die waren auf dem Berg der Verklärung, kommen jetzt runter. Eine große Menschenmenge umringt sie, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit den Jüngern führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und grüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragt er. Und einer aus der Menge antwortet: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Und wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt mir den Jungen. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor den Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat er den Geist ihm sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn: Warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte: Diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durchs Gebet. Soweit der Predigttext. Jesus kommt also, wie gesagt, mit Petrus, Johannes und Jakobus gerade vom Berg der Verklärung. Sie haben ein zutiefst bewegendes, erfüllendes Erlebnis gehabt. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus verwandelt sich da oben auf dem Berg, er wird zu einer Lichtgestalt und dann sind da zwei andere Lichtgestalten neben ihm und es stellt sich heraus, der eine ist Elia, der andere ist Mose und dann kommt noch diese gewaltige Stimme, die Stimme Gottes: Dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Sie haben also diese heilige Situation, aus der sie herauskommen, diese Gegenwart Gottes, die noch in ihnen mitschwingt. Sie gehen den Berg hinunter und kommen in das krasse Gegenteil, von heiß ins kalte. Sie kommen in die Tiefen der ganz unheiligen Auseinandersetzung da unten im Alltag. Ein verzweifelter Vater hatte die Jünger um Hilfe für seinen Sohn gebeten. Und die Jünger, wir, waren unfähig, dem Jungen zu helfen. Als Jesus dazustößt, sieht er seine Jünger in einem Streit mit den Schriftgelehrten verwickelt. Daneben der hilfesuchende Vater, alleingelassen und völlig verzweifelt. Und dann muss dieser arme Mann, dieser Vater, auch noch diesen frustrierenden Ausruf Jesu hören, wenn er schreit: Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Da ist jemand gefrustet, zutiefst. Für den Vater geht es hier um alles oder nichts in der Situation. Jesus ist seine letzte Hoffnung. Er ist schon von Pontius zu Pilatus gelaufen. Entweder kann Jesus seinem Sohn helfen oder es gibt keine Hilfe mehr. Und die Gefühle des armen Mannes, die fahren geradezu Achterbahn. Mal oben, mal unten, viel Hoffnung und am Boden zerstört. Er kann einem wirklich leid tun. Aber eben in dieser extremen Situation macht er etwas richtig. Er bleibt dran. Er bleibt an Jesus dran. Er wendet sich nicht frustriert ab und macht sich auf die Suche nach Menschen, die ebenso Frust- und Problemerfahrungen gemacht haben, um mit ihnen gemeinsam das Leid zu teilen. Das geschieht ja immer wieder mal. Auch in den Freikirchen übrigens, mit dem hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Mitarbeitern, mit denen man zusammen geraten kann, weil sie, anders vielleicht wie Jesus, obwohl er auch seine Grenzen zeigt, sie definitiv ihre Grenzen haben und auch immer wieder an ihre Grenzen geführt werden. Und das bedeutet, dass man auch Enttäuschungen erlebt in der Kirche Jesu Christi. Ist so. Manche ziehen sich dann zurück, anstatt das Gespräch zu suchen, oder andere bruddeln dann im Hintergrund weiter. Aber nicht so der Vater in diesem Text. Das ist das Schöne. Er hat eine echte Not und die Verzweiflung treibt ihn weiter. Deswegen bleibt er an Jesus dran und fordert ihn regelrecht heraus. mit diesem leichten kleinen Satz, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Mich beeindruckt der Mann. Er wirft sich quasi so vor Jesu Füßen, dass Jesus gar keine Chance hat, ihn zu umgehen. Er muss über ihn drüber. Er kann nicht ausweichen. Und so versucht er, alles oder nichts volles Risiko zu gehen. Dieser Mann hat in der Tiefe seiner Not erkannt, was Glauben bedeutet. Das ist jetzt ganz wichtig. Das, was wir hier erleben, das ist Glaube. Er stellt sich Jesus schonungslos in den Weg. Und das können wir auch in anderen Begegnungen entdecken, immer wenn wir sehen, wo Menschen Jesus begegnen. Da geschieht etwas ganz Wichtiges für unseren Glauben, nämlich schonungslose Ehrlichkeit. So treten wir Jesus entgegen. Hilflosigkeit, aber schonungslose Ehrlichkeit. Sie halten nichts zurück, sie bemühen sich nicht darum, die Form zu wahren, sie stellen sich nicht dar in irgendeiner Weise. Sie kommen so, wie sie sind, zu Jesus. Und Jesus präsentiert diesem Mann eine Verheißung, die, wie es so schön fromm heißt, unser Denken übersteigt. Jesus antwortet ihm: Für den, der glaubt, ist alles möglich. Boah. Ich glaube, dieser Satz hat es wirklich in sich. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Dieser Satz hat Dynamit in sich, ist explosiv, hat Kraft. Allerdings muss man aufpassen, in welche Richtung das dann geht. Was wartet denn auf uns, wenn wir Jesus begegnen? Verheißungen. Verheißungen, die unser Denken übersteigen. Zum Beispiel, ich mache dich zu einem Kind Gottes. Ist das eine tolle Verheißung? Ich helfe dir, spricht Jesus dir und mir zu. Ich halte dich, du wirst meinen Frieden erleben. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin größer als deine Angst. Ich habe alles unter Kontrolle. Das ist eine Verheißung, die Jesus uns gibt. Meinen Frieden gebe ich dir. Nun frage ich mal, was hindert uns daran, die Hilfe Jesus zu erleben, seinen Frieden, seine Macht? Was hindert uns denn daran? Vielleicht ist es uns nicht bewusst, wie jenem Vater, von dem wir hören, was es bedeutet, vor Jesus zu glauben. Es bedeutet nicht in erster Linie, Gottesdienste und Veranstaltungen der Gemeinde zu besuchen oder an irgendeinem Punkt mitzuarbeiten, so wichtig das für die Gemeinde ist, so sehr das etwas über euren Glauben aussagt. Aber das ist es noch nicht in der Substanz, was Glaube hier meint. Es bedeutet, als ganzer Mensch vor Jesus zu stehen, verletzlich, ängstlich, beladen, verzweifelt, ungeheuchelt, so wie ich bin, vor Jesus zu stehen. Das bedeutet Glaube. Und wenn wir dieses schöne Lied singen, das ihr vielleicht auch kennt, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, dann ist damit der ganze Mensch, unser ganzes Leben gemeint, dass wir Gott so hingeben und ausliefern. Und diesen großen Glaubensschritt geht dieser verzweifelte Vater hier. Er ist völlig am Ende, er gibt alles ab. Das ist der Glaube, das ist das Vertrauen, von dem Jesus hier redet. Und jetzt entdeckt der Vater etwas, was ihm noch mehr Angst macht als der Zustand seines Sohnes. Jetzt kriegt er richtig einen Schreck. Er hat wahrgenommen, wie enttäuscht Jesus über den Unglauben seiner eigenen Jünger war. Das müssen wir uns ja auf der Zunge zergehen lassen. Die Jünger sind unfähig, das zu tun, wozu Jesus sie eigentlich bevollmächtigt hat. Aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt kommt er zu ihnen und sie haben was zu tun? Nichts Besseres, als ein theologisches Streitgespräch mit den Schriftgelehrten zu führen. Da finden wir sie. Da, wo sie hätten helfen sollen, hat es nicht funktioniert. Und jetzt sind sie darüber am Streiten. Und Jesus fragt sie noch, worüber streitet ihr euch denn? Aber von seinen Jüngern kommt keine Antwort. Die sind zu beschäftigt. Aber der Vater sprach. Er gibt ihnen eine Beschreibung von der Situation und die Reaktion Jesu hat er noch im Ohr. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagt Jesus. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Und dann obendrein die Herausforderung Jesu. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Und jetzt ist der Vater vollkommen verunsichert. Und wir würden auch gut daran tun, völlig verunsichert zu sein an der Stelle. Er will doch Jesus vertrauen, er will doch glauben. Deswegen ist er doch hergekommen mit seinem Sohn, dass Jesus ihn heilt. Er will doch Wunder sehen. Wollen wir auch, oder? Und das will er noch nicht mal für sich, sondern ich denke, dass er selbstlos ist und dass es hier um seinen Sohn geht. Das nehme ich ihm ab. Und dann, in dieser Verzweiflung bricht es aus ihm heraus, dieser Satz, so ehrlich, so tief und auch so widersprüchlich in sich. Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Satz hört. Oft bleiben wir so in der ersten Hälfte hängen. Ich glaube. Ich glaube, ich bin Christ. Ich gehöre zu Jesus, klar. Und irgendwann kommt dann dieser zweite Teil, hilf mir aus meinem Unglauben heraus. Naja, das kann schon mal passieren, ne? Aber ich glaube eigentlich. Wieso soll Jesus seinen Unglauben helfen? Das Wort, das hier benutzt wird, beschreibt den Hilferuf eines schwachen Menschen. Er richtet sich an den Mächtigen, an eine höchst stehende Persönlichkeit. Sie wird aufgefordert, herbeizueilen, um eben Abhilfe zu schaffen von dieser Schwäche. Ich glaube, könnte man auch umschreiben, aber das bisschen Glaube droht erstickt zu werden vom Unglauben, der sich in meinem Innersten ausbreitet. Habt ihr Unglauben in euch? Gibt es das? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um zum richtigen Glauben durchzuringen, dass man auch wahrnimmt, dass da immer noch auch ein Stück Unglaube vielleicht da ist. Wer kennt nicht dieses schöne Sprichwort, Not lehrt beten? Und da ist was dran, das ist wichtig. Und etwas Ähnliches erlebt der Vater hier, nämlich Verzweiflung lehrt Glauben. Not lehrt beten, Verzweiflung lehrt Glauben. Dieser Mann ist verzweifelt und zwar im Blick auf seinen Sohn, aber auch im Blick auf sich selbst. Er kann seinem Sohn nicht helfen. Aber er kann ihm nicht nur deshalb nicht helfen, weil er keine Chance hat, sich gegen diese dämonischen Mächte zu stellen, die von seinem Sohn Besitz ergriffen hat. Er kann ihm deshalb nicht helfen, weil ihm das Wichtigste fehlt. Echter Glaube. Echter Glaube? Was ist das? Und deswegen sein Hilfeschrei aus tiefstem Herzen heraus: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Verzweiflung lehrt Glauben, bringt uns auf die richtige Spur. Dieser arme Mann macht in seiner Not genau das Richtige. Er schreit diese Not zu Jesus heraus, die er spürt. Seine Unfähigkeit, seine Ungläubigkeit. Und Jesus handelt. Als die Menschen kommen, heilt Jesus diesen besessenen jungen Mann. Ein schätze mal, schreckliches, verstörendes Geschehen, dem man anmerkt, dass hier eine Auseinandersetzung, eine krasse Auseinandersetzung zwischen den Extremen Himmel und Hölle von sich gehen. Es geht hier um Leben und Tod. Und Jesus erweist sich als Sieger über die Mächte der Finsternis, ganz klar. Am Tiefpunkt seiner Verzweiflung hat der Vater erfahren, was Glauben heißt. An dem Punkt, an dem er nicht mehr glaubte, dass er für seinen Sohn oder sich selbst Hilfe würde finden können. Gerade da war Jesus für ihn da. Echter Glaube. Nun wollen wir hoffen, dass das Jahr 2020 nicht viele solcher spannungsgeladenen Momente für uns bereithält, wie in diesem Text. Darauf können wir wahrscheinlich verzichten, diese krassen Auseinandersetzungen. Aber Herausforderungen werden sicherlich kommen. Und unsere Jahreslosung kann uns dabei helfen, im Alltag wieder neu zu entdecken, was unser Glaube für uns bedeuten kann. Sicherlich geht es bei dem Glauben um Inhalte, ja? Woran ich glaube. Ist sicher, ist wichtig, ja. Zum Beispiel um den Glauben an das stellvertretende Opfer Jesu am Kreuz. Natürlich, das ist wichtig, dass es uns dieses Kreuz und unser Vertrauen rettet vor dem Gericht Gottes. Ja, ist auch richtig. Natürlich geht es um den Glauben an den dreieinen Gott. Unbedingt, das ist ja das Christliche, das uns Christen überhaupt vereint. Die Reformatoren gaben dem apostolischen Glaubensbekenntnis einfach die simple Überschrift der Glaube. Das ist der Glaube. Das, was wir im apostolischen Glaubensbekenntnis viel zu wenig sprechen. Aber all diese theologischen Inhalte verweisen letztendlich nur auf was? Auf wen? Auf Jesus. Auf die Person Jesus. Und auf seine Person selbst. Sie führen uns hinein in die Beziehung, die wir zu ihm haben sollen. Diese Beziehungsqualität. Darauf kommt es an. Und da dürfen uns die anderen ruhig als Jesus-Bewegung verlachen. Jesus-Leute, Halleluja-Leute oder wie sie uns damals genannt haben in der Teestube. Wir haben zu viel Halleluja gesungen draußen und so und immer nur über Jesus geredet. Ah ja, das sind diese Jesus-Verrückten da. Das ist eine Ehrenbezeichnung, ehrlich. Scheinbar haben wir was richtig verstanden. Hat unser Glaube noch etwas mit unserem Leben zu tun? Oder spielt er sich sehr stark nur hier in dieser Ebene ab? Das ist die Frage. Spüren wir etwas von der Abhängigkeit, die der Vater in unserer Geschichte erlebt hat? Erleben wir etwas von der Kraft Jesu in unserem Alltag? Dahin will uns unsere Losung 2020 führen. Und das Großartige daran ist, dass es dabei nicht auf unsere Leistung ankommt. Glauben ist nicht, ich glaube jetzt ganz stark. Oder wie wir das vielleicht manchmal in so Heilungsveranstaltungen sehen. Je lauter vorne der Mensch mit der Begabung der Heilung spricht, ich heile dich! Ja, umso vollmächtiger scheint dann der Glaube zu sein, damit jemand geheilt wird. Das ist Quatsch. Das ist so ein Blödsinn. Das hat überhaupt nichts mit Glaube zu tun. Das ist darstellende Kunst. Aber das ist nicht die Substanz des Glaubens. Und es hat aber auch nichts mit unseren Gefühlen zu tun, an denen wir messen, wie stark wir jetzt gerade fühlen. Fühlen wir uns stark, fühlen wir uns schwach, fühlen wir uns in der Mitte? Es hat auch damit nichts zu tun, wie echt unser Glaube ist. Was wir brauchen, ist eine ehrliche Begegnung mit Jesus. Eine ehrliche Beziehung mit Jesus. Und wir dürfen es nachsprechen. Das schwache Bekenntnis eines verzweifelten Mannes, das ist sowas von stark. Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Das ist ein tolles Wort, weil es erkennt, wie es in mir wirklich aussieht, wenn ich tiefer bohre. Und das ist auch okay so. Dadurch mache ich mich bei Jesus überhaupt nicht unbeliebt. Ehrlichkeit zählt, ehrlicher Glaube. In den Tagen dieses kommenden Jahres, die unsere Kraft übersteigen wird vielleicht, wenn wir keine Lösung sehen, wenn die Dunkelheit uns überwältigt, wenn die Angst einfach nicht weniger werden will, wenn die Fragen größer scheinen als die Antworten, die wir darauf geben können, dann wird Jesus da sein. Jesus ist immer in Rufweite. Wir können auch laut schreien, wenn uns das hilft, wenn es dir hilft, laut zu schreien, dann schrei laut, musst du aber nicht. Es kann auch ein innerer Schrei sein. Jesus ist immer in Rufweite, darauf kannst du setzen. Er hört dich. Und wir dürfen es nachsprechen und hinausschreien, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und dann werden wir auch das Eingreifen Jesu erleben, die Kraft des Glaubens erfahren. Corrie ten Boom, ich weiß nicht, wer sie noch kennt, eine holländische Christin, die viel Schweres in der Zeit des Zweiten Weltkrieges erlebt hat, ihre ganze Familie verloren hat, eine Glaubenszeugin war, geschrieben hat, hat Glaube mal so formuliert: Der Glaube sieht das Unsichtbare, glaubt das Unglaubliche und empfängt das Unmögliche. Und dabei ist der Glaube nichts, was wir als eine Erfolgsgeschichte verkaufen können. Glaube ist nicht unsere Erfolgsgeschichte. Wir sind da nicht die Helden mit großen Zahlen und tollen Sachen, die dann passiert sind. Das ist es nicht. Es ist letztlich nur der Hilferuf eines schwachen Menschen, den wir nachsprechen. Ich glaube, Herr, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und wir müssen uns nicht wie Goethes Faust um die Antwort drücken. Wir haben nichts zu verlieren, wenn wir es lernen, unser Leben in der Abhängigkeit von Jesus zu leben. Und genau dazu kann uns unsere Jahreslosung ein Wegweiser sein. Möge sie uns helfen.